Hallo, gleich geht's los. Ab ist da, weil er mich am Donnerstag vertreten wird. Deswegen haben wir gerade einmal den ganzen Ablauf besprochen. Nach Fragen?
Nee.
Erstmal nicht. Okay, dann sehen Sie ab da am Donnerstag wieder. Bis später.
Bis später.
Und wir können loslegen mit der linearen Algebra. Dann nehme ich jetzt auch den Donnerstag. Und ich sehe Gesichter. Hey! Sie machen das mit den Masken, wie Sie möchten. Sie tragen welche, Sie tragen keine, Sie sitzen nah beieinander, Sie sitzen weiter auseinander, Sie machen das so, wie das für Sie okay ist. Ihr Sicherheitsgefühl, Ihr Wohlbefinden ist das, was zählt. Und ich werde weiter Ersatz-FFP2-Masken dabei haben für den Fall. Wenn Sie eine brauchen, sagen Sie Bescheid. Denn Sie sitzen da eng zusammen, Sie sollen sich wohlfühlen. Okay, ich stehe hier. Ich habe sowieso einen gewissen Sicherheitsabstand. Und ich teste mich auch weiter regelmäßig. Was noch? Haben Sie Fragen da in der Richtung? Geht das jetzt mit den Regeln oder so? Okay, dann können wir uns doch jetzt gemeinsam daran erinnern. Alles ist an, alles leuchtet. Ja, dann können wir uns jetzt gemeinsam daran erinnern, wo wir aufgehört haben letzte Woche. Das war beim Dualraum. Der Dualraum V Stern zu V ist der Vektorraum aller Homomorphismen von V nach K. Und dann haben wir uns angeschaut, wie man aus einer... Könnten Sie ein bisschen leiser sprechen, das ist gerade sehr laut. Sprechen ist kein Problem, es war nur ein bisschen laut. Für eine Basis B von V können wir uns für jeden Basisvektor eine Abbildung basteln, Delta B aus V Stern, die so funktioniert, dass sie auf den Basisvektoren quasi immer einmal hier schreibt, nämlich dann, wenn sie bei dem Basisvektor ist, den wir vorher ausgewählt haben, ansonsten wird der Wert 0 angenommen, das heißt, es ist eine Abbildung, die die Werte 0 oder 1 auf dieser festen Basis annimmt. Und wenn man sich dann die lineare Fortsetzung anguckt, auf den ganzen Vektorraum V, dann kommt da eine wohldefinierte Abbildung raus. Das haben wir uns letztes Mal näher angeguckt, auch mit Beispielen, und haben dann gezeigt, dass wenn wir mit einer festen K-Basis B anfangen und dann diese Deltas bilden, dass dann da eine n-elementige Menge rauskommt an Abbildungen, die wiederum eine K-Basis ist für V-Stern. Insbesondere wissen wir jetzt, dass V-Stern über K die gleiche Dimension hat wie V. Soweit, so gut. Das haben wir letztes Mal gemacht. Diese Basis hat einen Namen, die heißt duale Basis. Das heißt, immer dann, wenn wir mit einer Basis B von V anfangen, dann können wir die dazu duale Basis B-Stern bilden, indem wir jeden Basisvektor auf die dazugehörige Delta-Abbildung werfen. So wie das funktioniert mit den Deltas, haben wir letztes Mal ausführlich gesehen. Okay, können wir da anknüpfen? Sind da letztes Mal noch Fragen offen geblieben, die Sie jetzt stellen möchten? Das ist so spannend. Ich habe mich so an Ihre skeptische oder auch freundliche Augenpartie gewöhnt und jetzt sehe ich manchmal auch den skeptischen oder eben freundlichen Mund dazu. Das ist ganz ungewohnt. Ja, umso mehr weiß ich, die Gesichtsakrobatik von vorher zu schätzen, die einige von Ihnen da so in oberen Gesichtsfällen drauf haben. Okay, wir zeigen Satz 11.9. In Satz 11.9 haben wir die Voraussetzungen, die wir vorher auch schon immer hatten. Und jetzt zeigen wir, dass der Dualraum tatsächlich K-isomorph ist. So könnte man sagen, haben wir uns doch im Prinzip schon überlegt, die haben doch die gleiche Dimension. Ja, aber es wäre schön, wenn wir jetzt noch wirklich noch einen Isomorphismus hinschreiben könnten. So, das gucken wir uns also dann gleich an. Und Warnhinweis, alles, was wir machen, bezieht sich ja immer auf endlich dimensionale Vektorräume über K. So, es gibt Teile der Analysis, wo man so ähnlich anfängt, aber dann eben auch unendlich dimensionale Vektorräume anschaut und schwuppt sich die Welt anders aus. Also Vorsicht, die Voraussetzung, dass die Vektorräume endlich erzeugt sind über K, ist wichtig. Manche Aussagen sind sonst falsch. Jetzt formulieren wir das noch ein bisschen genauer. Wir fangen mit einer Basis B von V an. Und jetzt soll Delta diejenige Abbildung sein, die jedem Basisvektor die dazugehörige Abbildung aus der dualen Basis zuweist. Dann behaupten wir jetzt, dass die k-lineare Fortsetzung von dieser Abbildung Delta von der Basis B auf den ganzen Vektorraum V einen Vektorraumisomorphismus definiert. Ich komme also von V nach V-Stern, indem ich mir eine Basis schnappe, das Delta-Gedöns mache und das k-linear fortsetze. Okay, und dass es ein Isomorphismus ist, sieht man relativ schnell, denn k-lineare Fortsetzung heißt, es ist ein Homomorphismus. Und da müssen wir nur noch gucken, dass es injektiv oder surjektiv ist, denn das Superkorrelat sagt, dass das reicht. Die beiden Vektorräume, die wir hier angucken, haben die gleiche Dimension, die gleiche mehr so viel tun. Wir müssen nur ein bisschen verstehen, was dieses Delta überhaupt macht. Und dazu sind wir jetzt hoffentlich bereit. Ne, das ist so ein Satz, der irgendwie größer aussieht, als er ist. Wir müssen im Beweis gar nicht so viel tun. Hier stehe ich. Da ist links. Wir nehmen uns eine konkrete Basis her. künstliche Linearkombination ist, dann müssen die Koeffizienten in der Linearkombination 0 sein. Die einzige Möglichkeit, den Nullvektor mit einer H-Basis darzustellen, ist die triviale Linearkombination. Und das bedeutet, dass diese Gleichung, wenn man sie von links nach rechts so liest und das beachtet, liefert, dass die Lambdas 0 sind. Körper. Wir wissen nicht, ob es so ein Element wie I dort gibt. Und wenn ich einen Homomorphismus nehme und mit einem Skalar multipliziere, dann ändere ich den gegebenenfalls. Warum sollten wir das tun? Wir wollten ja etwas zeigen für Delta Schlange. Und die Information, die wir bei Delta Schlange haben, steckt in den Bildern unter Delta. Das ist die ganze Info, die wir haben. Und es gibt keinen Grund, jetzt die Abbildung Skalar mit irgendwas zu multiplizieren. Okay. Warum wollen Sie das machen? Okay, wenn Sie die Frage nochmal genauer formulieren wollen, total gerne, sagen Sie schon Lüge und dann gucke ich mal, ob ich verstehe, wo der Denkfehler ist. Wenn er sich jetzt gerade selber aufgelöst hat, auch gut. Okay. Aber danke auf jeden Fall, dass Sie nachgefragt haben. Wie angekündigt, basteln wir jetzt aus einer Sigma-Bilinearform zwei Abbildungen. Wir fangen also an mit dem üblichen Kram. Sigma ist unser Körperautomorphismus und F ist eine Sigma-Bilinearform auf V. Jetzt möchte ich einen Vektor V festhalten und möchte zwei Abbildungen definieren, die mit diesem festgelegten Vektor V etwas tun. Deswegen steht da auch jeweils der Index klein v dran. Das ist nämlich nicht für jeden Vektor V gleich, was da passiert, sondern ich muss den als Notation mitnehmen. Und die Idee ist, dass man die Form F benutzt und dass man das V als festen Eintrag da schon mal reinschreibt. Das heißt, die Idee ist, ich mache mal so eine kleine Gegenbox. Die Idee ist, dass man machen möchte F von V, Punkt und da setzt man irgendwas ein oder umgekehrt F von irgendwas, V und man möchte, dass das V fest ist und dass nur der zweite Eintrag variieren darf. Und auf die Art und Weise wird es dann plötzlich eine Abbildung von V nach K. Denn ich starte in V, ich darf da oder da einen Vektor einsetzen und ich lande in K, weil ja in dem Moment, wo ich den Formwert ausrechne, ein Körper nehmen muss. Und dann kann man sich eben angucken, was für Eigenschaften haben diese Abbildungen. Macht es irgendwas aus, ob ich die zweite Komponente leer lasse oder die erste? Was ist denn da so los? Das ist die Grundidee. Und jetzt formulieren wir das hier einmal ordentlich aus. Die Abbildung, bei der man vorne einsetzt, hier, die heißt Phi-Index V. Und da erlauben wir einfach, dass man in der ersten Komponente irgendwas aus dem Vektorraum einsetzt. Fertig ist die Abbildung und wir gucken gleich mal, was sie so kann. Ich könnte aber auch die zweite Komponente nehmen. Und da kommt jetzt eine kleine Variation. Das Ding heißt Psi-V. Und diesmal setze ich nicht einfach nur in der zweiten Komponente irgendwas ein, sondern ich nehme das Ergebnis und bilde es noch mit Sigma hoch minus 1 ab. Das ist so eine typische Manipulation, die dafür sorgt, dass dann später irgendwelche Rechenregeln gelten. Das kennen wir inzwischen und Sie sehen gleich, was für Rechenregeln das sind, auf die wir da hinaus wollen. Für den Moment bitte einfach kurz akzeptieren, in der ersten Komponente einsetzen ist problemlos, in der zweiten Komponente einsetzen heißt, da muss noch so ein Kunstgriff mit dazu. Und dann gucken wir, was passiert. Das sind Phi und Psi. Für jeden Vektor aus dem Vektorraum V kann ich so ein Phi und so ein Psi definieren. Und jetzt gucken wir mal, was die Abbildung so macht. In Lemma 11.10 schauen wir uns erstmal nur ganz elementare Eigenschaften an. Ich habe ja gesagt, es sind Abbildungen von V nach K. Jetzt behaupten wir, dass es Abbildungen sind, die in V Stern liegen, im Dualraum. Jetzt sind es also plötzlich nicht mehr nur Abbildungen mit Startbereich V und Zielbereich K, sondern, um in diesem Raum zu liegen, in V Stern, müssen sie die Homomorphie-Eigenschaften erfüllen. Und spätestens jetzt wird klar, warum man da vielleicht so einen Kunstgriff braucht, denn bei der Homomorphie-Eigenschaft haben wir ja nicht nur die Verträglichkeit mit der Addition, die wäre kein Problem, sondern eben auch eine Verträglichkeit mit der Multiplikation, mit der Skalarmultiplikation. Und da sehen Sie ja, oder wissen Sie ja schon, erste und zweite Komponente bei F verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, was Sigma ist. Also, wir sind vorgewarnt, deswegen ist das Psi so ein bisschen komisch definiert und in dem Lemma gleich, da puzzelt sich das alles einfach vor unseren Augen zusammen. Oder? Bereit, sich den Beweis anzugucken, ist nur ein bisschen rumrechnen, nichts Originelles erstmal, glaube ich. Und ist es okay, wenn ich einfach so einsteige mit, wir müssen nur die Homomorphie-Eigenschaft zeigen? Denn der Rest ist ja klar, ne? Wir setzen Vektoren ein, wir landen im K. Thank you. erkläre da nicht so viel, weil es wirklich ziemlich langweilig ist. Und bei Psi ist es dann ein ganz klein bisschen spannender mit dem Sigma-Gedöns. Also nehmen wir uns mal zwei hier. V ist fest, das ist das, worauf sich dann gleich vier Psi beziehen.
Hier können wir jetzt erstmal ein Plus. Da steht eine Summe. Sigma minus 1 ist damit verträglich. Also ich schreibe mal diese Abbildungen Phi und Psi Bi. Und
Und wir werden sehen, wo das über eine Rolle spielt und warum das hilfreich ist. Aber erstmal, was war nochmal, dass eine Form regulär ist? Wer weiß noch, was die Definition war oder wer erinnert sich, woran man das erkennen kann? Das wäre auch in Ordnung. Regulär. F ist unsere Sigma-Bilinearform und wir hatten definiert, was es heißt, dass so eine Bilinearform regulär ist. Danach fragen. Genau, das war eine Eigenschaft, die gleichwertig dazu ist. Das ist nicht die Definition, aber man kann sich das so merken. Genau. Wenn ich irgendeine gramsche Matrix für F will, ist die immer invertierbar. Völlig richtig. Die Definition war, dass der einzige Vektor, der mit allen anderen Vektoren in Kombination den Formwert 0 ergibt, der Nullvektor ist. Das war die Definition. Da ist auch egal, ob die Vektoren vorne oder hinten stehen, das haben wir uns klar gemacht. Und das andere, was dazu gleichwertig war, war die Geschichte mit der gramschen Matrix. Okay. Nur zur Erinnerung, weil wir das ja dann gleich brauchen. Das andere ist wieder mal nur so ein bisschen rumgerechnet. Was uns also jetzt bei Lemma 11.11 erwartet, ich werde vorher wischen, ist ein kurzer Teil A, der sich selber vor unseren Augen hinrechnet und dann ein etwas ausführlicherer Teil B, bei dem wir erstmal klarkriegen müssen, wie die Regularität da reinspielt in dieses Phi und Psi Gedöns. Ich wische erstmal. Und das Ergebnis multipliziert dann skalar mit dem Skalar der Ebenschicht. Und das ist quasi rückwärts aufgeschrieben. So, V war beliebig. Wir haben gezeigt, dass das Bild unter der Abbildung Lambda mal E und Phi dasselbe ist, wie das Bild unter der Abbildung Lambda Sigma mal Phi B. Was dasselbe ist wie Lambda Sigma mal B Phi. Wer setzt sich da zwei Schritte raus? Dann automatisch
Und da meine Voraussetzung f leer ist, sind überhaupt diese Abbildungen, die da rauskommen, paarweise verschieden. An so einer Stelle kann das ansonsten schief gehen. Wir machen uns das nochmal kurz klar. Sagen wir mal, B1 und B2 hätten wir das gleiche Bild. Dann würde es ja heißen, dass wenn man sich die dazugehörigen Abbildungen anguckt, dass die dann alle Vektoren aus V gleich abbilden. Und wenn man das dann wieder in die Form F einsetzt, sieht man, dass man so einen Vektor findet, der mit allen Vektoren aus V den Wert 0 bildet. Aber gleichzeitig ist es eine Differenz von zwei Basisvektoren. Und das kann nicht ein Nullvektor sein. Das heißt, die Regularität liefert uns hier sofort, dass die paarweise verschieden sein müssen. Okay, da haben wir also eine n-elementige Menge. Das ist gut. Dann reicht nämlich die lineare Unabhängigkeit oder die erzeugende Eigenschaft. Wir wissen ja schon, dass die Dimension von V Stern n ist, also quasi das, was wir wollen. Weiter, oder wir wissen schon, dass die Dimension von V Stern n ist. Daher reicht es jetzt zu zeigen, dass diese n paarweise verschiedenen Elemente von V Stern eine linear unabhängige Menge sind. Die erzeugende Eigenschaft würde auch reichen, aber ich habe mich entschieden, mit linearer Unabhängigkeit zu argumentieren.
Wir machen das dann für Psi nicht nochmal genauso, denn die Rechnungen sind tatsächlich so gut wie genauso. Sondern wir überlegen uns das lieber für Phi einmal ordentlich und dann sehen wir, was die wesentlichen Ideen sind, können dann danach noch einmal durchgehen, was passiert, wenn wir überall Psi einsetzen, aber das schreibe ich dann nicht nochmal alles an, sondern wir gehen das nur kurz zusammen durch, um uns zu vergewissern, dass da nichts Komisches ist. Andere Tafel. Jetzt kommt die Injektivität von Phi.
wenn jeder Vektor von diesen Abbildungen gleich abgebildet wird, dann müssen diese Abbildungen gleich sein. Das heißt, das, was hier auf der linken Seite steht, ganz links, ist dasselbe wie das hier auf der rechten Seite. Schreiben wir mal hin, denn das sind jetzt ja plötzlich Linearkombinationen in V-Stern, die Vektoren aus einer Basis benutzen. Wir wissen ja schon, dass V1 zu 4 und so weiter bis hin zu Vn und V eine Basis bilden von V-Stern. Da steht also jetzt plötzlich eine Abbildung dargestellt als Linearkombination mit einer Basis von V-Stern.
Bilde irgendwas damit ab. Und wenn wir in der Mitte anfangen und hier Psi anstelle von Phi einsetzen,
Und hier bei diesem Gleichheitszeichen, da wo wir A benutzen, da müssen wir jetzt halt drauf achten, was war nochmal bei Psi los? Und bei Psi ist es so, dass wenn man die Skalare rauszieht, dass dann eben Sigma auf minus 1 kann. Das ist dann also anders, da steht überall Sigma auf minus 1. Der Rest der Rechnung ist aber gleich. Und Sigma auf minus 1 ist ja auch bijektiv. Das heißt, dass dann genauso folgt, dass wenn die Bilder gleich sind, auch die O-Bilder gleich waren. Alles dasselbe. Nur halt manchmal mit so einem hoch minus 1. Und deswegen schreibe ich das nicht alles nochmal. So, dann gucken wir dann mal, wo wir stehen.
Es ist immer noch Zeit, das ist überhaupt nicht zu glauben.
Ich wische. Sie atmen durch. Wische und dann gucken wir mal, was kommt denn überhaupt als nächstes. Jetzt kommt das, wo ich dachte, dass Atle damit am Donnerstag anfängt. Aber dann mache ich die kleine Einstimmung mit Ihnen und Atle übernimmt dann da. So können wir das machen. Heute ist doch Dienstag. Ja, heute. Ein wirkliches T, sondern so ein komisches T, was ein umgedrehtes Senkrechtzeichen ist.
ist. Also einmal senkrecht quasi von oben drauf geguckt und einmal senkrecht von unten drauf geguckt. Das ist vielleicht in Ordnung. Und einmal gehen wir von V in den Dualraum und einmal umgekehrt vom Dualraum nach V. Und immer geht es darum, dass irgendwas auf Null abgebildet wird. Das Geheimnis des Doppelpunkts. Das wird mich jetzt beschäftigen. Aber gut. Wir gucken mal den nächsten Satz an und was da so passiert. Und da ist schon wieder was Komisches passiert. Also, okay, ich sage gleich, wo das Komische passiert ist. Und dann können Sie mich wieder angucken und sagen, bei mir sieht es auch so aus. Also, in Satz 11.12, wo wir unsere Generalvoraussetzung haben, da haben wir am Anfang eine Teilmenge A von V, das ist alles richtig, und wir haben eine Teilmenge M von V Stern. Und die Idee ist, sich zu überlegen, dass die Senkrechträume nicht nur Senkrechtraum heißen, sondern auch Räume sind, in dem Sinne, dass es Teilräume von V bzw. V Stern sind. Und am Anfang sieht das noch okay aus. A senkrecht ist ein K-Teilraum von V Stern. Das zweite ist kaputt, aber in meinem Dings ist es wieder richtig. M senkrecht ist ein K-Teilraum von V. Und was da steht, ist ja total seltsam. Also, im Skript, so wie Sie es jetzt sehen, müsste da eigentlich richtigerweise stehen, M mit dem Senkrechtzeichen T ist ein K-Teilraum von V. Warum das da kaputt ist, weiß ich nicht. Interessant. Okay, danke. Es spuckt. Das macht es eigentlich interessant. Aussage B. Wenn U ein K-Teilraum von V ist, dann haben wir eine Dimensionsformel, die uns sagt, Dimension von V ist Dimension von U plus Dimension des Senkrechtraums. Spannend. Es kommen noch viele solche Dimensionsformeln. Das ist die erste. Dann sehen wir, dass V K-isomorph ist zum Dualraum von V Stern. Also V Sternchen, Sternchen. Und dann machen wir uns noch klar, dass wenn wir mit einem Teilraum von V Stern anfangen, dass wir dann da auch eine Dimensionsformel haben, dann ist nämlich die, und da ist auch wieder kaputt. Die Dimension von V ist nämlich die Dimension von B plus die Dimension von B senkrecht. Und diesmal wieder dieses senkrecht T, was uns vom Dualraum nach V bringt. Was da auch total kaputt ist. Gut. Wenn Sie jetzt ein Video gucken, sind Sie zu Recht irritiert. Da auf dem Bildschirm und an der Wand sehen Dinge anders aus als in meinen Notizen und bei den Studis, die sich das parallel jetzt angucken. Sie werden die richtige Version finden. Und ich habe ja auch gesagt, wie es richtig aussehen sollte und können Sie sich hoffentlich orientieren. Ich schlage vor, dass wir jetzt Teil A beweisen. Teil B ist nämlich eine Übungsaufgabe und dann können Sie am Donnerstag mit Adler wieder einsteigen ab Teil C. Und das Mysterium lassen wir für den Moment ungelöst. So, Satz 11.12, Teil A. Drin und wir brauchen die Differenz von zwei Vektoren drin. Eins, zwei, drei,
geht's. Dann sind es einfach nur Rechenregeln. Irgendwas wird 0. Das ist jetzt gerade unsere Entscheidungsrechenregel. Damit haben wir Teil A bewiesen. Diese beiden sogenannten senkrechten Räume sind auch tatsächlich Teilräume, sodass das Wort Raum angebracht ist. Bei B habe ich schon gesagt, dass das eine Übungsaufgabe wird. Ich glaube in der nächsten Serie schon. Und die Teile C und D, die werden Sie dann am Donnerstag von Atle erklärt bekommen. Das ist Atles erste Vorlesungsvertretung. Bitte seien Sie super nett und kooperativ am Donnerstag. Okay? Dankeschön.